Stille Zeit, Zukunft ruft an. In diesem Podcast spreche ich mit Unternehmern, die auch beim zweiten Unternehmen gut durchgestartet sind. Mein Name ist Stefan Hund und ich heiße Sie und euch herzlich willkommen. Zeit. Zukunft ruft an. Mein Anruf geht heute nach Baden-Baden. Mein Anruf erreicht heute Bert Oberlack. Lieber Bert, ganz herzlich willkommen.
Vielen Dank, lieber Stefan.
Wir kennen uns nun schon ein bisschen, aber die meisten, die uns zuhören werden, kennen dich noch nicht. Wer ist Bert Oberlack, wenn er nicht im Rahmen seiner Arbeit irgendwo erscheint?
Also Bert Oberlack ist 51 Jahre alt, verheiratet, stolzer und glücklicher Vater von zwei Kindern mit 18 und 16 Jahren, wo das Schlimmste der pubertistischen Zeit dann auch einigermaßen durch ist. Bert Oberlack ist leidenschaftlicher Mountainbike-Fahrer, leidenschaftlicher, wenn auch nicht guter Klavierspieler, insbesondere so ein bisschen im Bereich Improvisation. Das ist für mich eine tolle Gelegenheit, einfach den Kopf frei zu kriegen und ein bisschen zu tun und zu lassen, was ich will. Bert Oberlack ist ein Genießer eines guten Tropfen Weins und des entsprechenden Essens dazu, ein Weltreisender, dessen Ideal ist, dass die Welt ein Dorf ist und der möglichst viele wunderbare Ecken dieser Welt kennenlernen möchte, um sie einfach wertzuschätzen. Bert Oberlack ist jemand, der darüber hinaus dann, wenn er noch Zeit hat, sehr, sehr gerne liest und auch auf dem Weg versucht, andere Perspektiven einzunehmen.
In welchem Business bist du heutzutage tätig? Was muss ich haben wollen, um dein Kunde heutzutage zu werden?
Also du solltest Unternehmerin, Unternehmer sein, Geschäftsführer in einem Familienunternehmen, idealerweise. Und du solltest vor einer Veränderungssituation stehen, ob jetzt strategisch, weil du dich weiterentwickeln möchtest, oder in einer kritischen, vielleicht auch Restrukturierungssituation. Und du solltest die Erkenntnis haben, dass du das alleine vielleicht nicht ganz so schaffst, wie mit der Unterstützung durch einen Sparringspartner, einen Begleiter, der dich einfach in dieser Veränderungsphase mit unterstützt und der, sag mal, in allen möglichen Situationen sich auf Augenhöhe bewegen kann, der mit dir große Erfolge feiern kann, der sich aber auch mal mit dir zusammen auf den Beton legen kann, wenn es mal kritisch ist oder auch mal wehtut, weil er eben alles irgendwo mal selbst miterlebt hat.
Da gibst du mir ja gerade schon das richtige Stichwort. Was war deine Veränderung und was hast du früher gemacht?
Also ich war früher Unternehmer, Geschäftsführer einer Gesellschaft, einer Unternehmensgruppe im Bereich Holzwerkstoff- und Möbelzulieferindustrie. Wir haben von 5 Standorten, Deutschland, Osteuropa, Ukraine, Polen, Tschechien und auch noch einen Standort in Ghana. Kunden rund um die Welt beliefert, Möbelhersteller, sagen wir so von IKEA bis zum Schreiner um die Ecke, war da alles dabei in 43 Ländern mit 350 Mitarbeitern. Und uns sind dann mal eben 2009 die Märkte um 50% kollabiert. Infolge der Finanzkrise, dadurch kamen wir in eine beträchtliche, also mal schwierige Situation mit allem, was dazugehört. Und verschiedene Umstände haben dann dazu geführt, dass ich im Juli 2011 Insolvenz anmelden musste für mein Unternehmen, was dazu geführt hat, dass in der Konsequenz auch ich mich komplett neu orientieren musste. Und das war die Veränderungserfahrung, die etwas unfreiwillig in mein Leben kam und mit der ich dann auch mal zurechtkommen musst.
Bei so viel Turbulenz, welche Rolle spielt für dich in diesem Moment eigentlich auch die Emotion?
Also, sag mal, damals habe ich Emotionen nicht verstanden, weil ich der Meinung war, dass wir alles rationale Menschen sind und dass wir doch irgendwie mit Vernunft geht alles. Ich habe mich aber ehrlicherweise auch mit Emotionen jetzt über das Normale hinaus nicht beschäftigt. Das hat sich dann in der Folge es hat sich dramatisch geändert. Ich beschäftige mich sehr viel mit Emotionen seitdem und habe auch erst dadurch verstehen gelernt, was in dieser Zeit überhaupt alles passiert ist. Also von den Ängsten und dem Zweifeln und der Wut, die Schuldgefühle, andererseits auch die Freude und die Leidenschaft, das Engagement, etwas halten zu wollen. So das ganze Spektrum der Emotionen kann ich heute ganz anders einordnen als damals, als ich mittendrin war. Aber auch die Auswirkungen von Emotionen, vor allem gerade mal von Angst und dann in der Folge von Stress, auf die Möglichkeit, überhaupt auf solche Situationen reagieren zu können. Also Stichwort, wenn mal irgendwo der Tunnel, wo du drin bist, wenn der Stress zu groß ist und einfach nicht mehr rauskommst, weil du eigentlich nur noch versuchst zu funktionieren und nicht mehr klar denken kannst.
In dieser Zeit und in der, ich sag mal, Turnaround-Zeit, wer waren so deine Unterstützer und deine Kritiker? Was macht einen guten Unterstützer in diesem Moment aus?
Also ich hatte damals sehr gute Berater, sei es auf der rechtlichen Seite, sei es auf insolvenzerfahrene Berater, von denen ich damals ausging, dass sie auch gute Restrukturierer sind. Was nicht unbedingt der Fall ist. Also Insolvenzverwalter sind nicht automatisch gute Restrukturierer. Das ist ein anderes Geschäftsmodell. Hatte unser Wirtschaftsprüfer und so weiter, waren alles tolle Leute, aber hauptsächlich auf der Sachebene. Was damals komplett gefehlt hat, was heißt komplett, also zumindest mal in dem Beraterstab, war jemand, der den Bert Overlack als Mensch mit seinen Emotionen, mit seinen Ängsten und Zweifeln und sowas gesehen hat dem mir damals hätte helfen können, das ein oder andere vielleicht auch früher zu erkennen, als es tatsächlich der Fall war. Meine Familie war bedingt eine Unterstützung, nicht weil sie das nicht wollte, aber weil ich in der Zeit irgendwo auch eine Tendenz hatte, hier Dinge alleine machen zu wollen. Und dann das Emotionale und das Vorsichtige meiner Frau damals mir auch nicht so richtig ins Bild gepasst hat. Weil das geht ja alles mit Vernunft und mit Willen und ein bisschen Ausdauer kriegt man das schon alles hin. Weil da weiß ich, dass das falsch war.
Ja, und möglicherweise hätte damals deine Frau so richtig auf den Pudding gehauen, hättest du es auch nicht verstanden, oder?
Nee, weil da war ich einfach, das war damals nicht meine Welt. Das war nicht, damals war ganz klar, also wenn Emotionen, die tust du halt mit Willen unterdrücken. Und mit Willen und Disziplin und Indianer kennt keinen Schmerz und ein bisschen Härte zu sich selbst, geht es alles. Und dass es nicht geht, habe ich ja dann erlebt. Und warum es nicht gegangen ist, das war dann ein Teil des Verarbeitungs-, des Erkenntnisprozesses danach. Und das ist, um auf deine Frage zurückzukommen, was einen guten Berater ausmacht, meiner Meinung nach dass er sowohl die Sachebene, aber ganz besonders eben auch die emotionale Ebene im Blick hat. Das ist nicht in der Tiefe jetzt eines Therapeuten oder sowas. Das muss gar nicht sein. Aber einfach im Blick, um zu verstehen, was jetzt einen Kunden in seiner Situation gerade bewegt, was ihn motiviert, was ihn aber auch möglicherweise blockiert, um das in die Beratung einfach mit und die Bewertung mit einfließen lassen zu können.
Ja.
Also eigentlich so eine Mischung, möchte man sagen, aus einem Berater und einem Coach. Mhm. Ein beratender Coach oder ein coachender Berater. Einfach jemand, der die Welt der Zahlen, Daten, Fakten und die Welt der Emotionen und der weichen Faktoren gemeinsam im Blick haben kann und auch bewerten kann.
Was war so am Ausgang der Veränderung dein belastendstes Problem?
Mein belastendstes Problem? Also das größte Problem war erstmal das Schuldgefühl. Mhm. Also irgendjemand musste daran ja schuld sein. Erstmal war das ich. Dass es mir nicht gelungen ist, dieses Unternehmen durch die Krise zu führen, dieses Unternehmen zu retten oder auch, sagen wir mal, eine Perspektive da irgendwie aus der Situation rauszuholen. Das war das eine. Das Schuldgefühl war schwer, weil ich mich da auch als durchaus auch als Versager gefühlt habe. Und die zweite große Herausforderung war, nachdem dann klar war, alles da irgendwo verkauft war im Rahmen des Insolvenzverfahrens, stand ich ja 2012 da und hatte 360 Grad Möglichkeiten. Vielleicht das erste Mal in meinem Leben. Das ist jetzt die positive Formulierung. Realistischer war vielleicht ein bisschen lost in space. Mhm. Weil ich eigentlich dann mit Anfang 40 da stand und überhaupt nicht wusste, was ich jetzt machen soll. Weil ja auch als Unternehmer stand die Frage ja nie im Raum. Ich habe sie mir zumindest nie gestellt, was wären Alternativen. Und entsprechend war die Situation ja jetzt nicht überraschend, weil sie von heute auf morgen kam, aber halt doch, weil ich im Zuge der ganzen Insolvenz, des ganzen Insolvenzverfahrens und so weiter ja keine Zeit und auch keine Energie hatte, mich mit der Frage zu beschäftigen.
Bei dem Stichwort Schuldfrage, Schuldgefühle komme ich natürlich nochmal von meiner ursprünglichen Profession als Pfarrer. Wer darf dir an dieser Stelle oder Schuld auf der einen Seite, aber die möchte ja auch wiederum weggehen oder darf dir jemand vergeben oder kann das jemand?
Also die Frage ist jetzt nicht ganz leicht. Letztendlich habe ich lernen dürfen, durchaus dann auch mit Hilfe von außen, dass diese Bewertung, die in der Schuld liegt, das eigentliche Problem ist. Ich mir selbst ja die Schuld zuweise. Es gab nie jemand, der, also mit Ausnahme vielleicht meines Vaters verständlicherweise, der mir die Schuld zugewiesen hat. Es gab keinen Mitarbeiter, es gab keinen Lieferanten. Das war ja meine Bewertung. Ich bin nicht gut genug. Ich bin schuld. Und in dem Moment, wo es mir dann gelungen ist, aus der Schuld die Frage der Verantwortung zu machen, also welche Antworten kann ich mir geben, war es ein konstruktiver Umgang. Und ich bin heute, achte ich sehr drauf, dass ich diesen Begriff der Schuld überhaupt nicht verwende und eigentlich auch bei meinen Klienten so gar nicht zulasse, weil da eine Bewertung drinsteckt, wo vollkommen unklar ist, also sagen wir, die Bewertungskriterien vollkommen unklar sind und sehr oft eben aus ganz anderen Zusammenhängen mit reinkommen. Und je weiter das Thema Schuld wegbleibt, desto besser.
Absolut. Also bin ich sofort bei dir.
Sind ja gesellschaftliche Bewertungen, die dem Einzelnen dann in der Situation nicht helfen, zumal wenn wie ja in den meisten Fällen dieser Art, jetzt keinen Vorsatz und keine kriminelle Absicht hinten dran steckt, sondern es einfach ein Lebensereignis ist. Und warum soll ich schuld sein dafür, dass in meinem Leben etwas passiert, auf das ich halt jetzt in einer Form reagiert habe, die zu einem unerwünschten Ergebnis kam, aber ist nur dieses gut gemeinte, aber falsche Reagieren etwas Schlechtes?
Ich deswegen klar, wer nichts macht, der macht auch keine Fehler. Ja, und in dem Moment, wo du irgendwo dich engagierst, wirst du auch Dinge machen, die sich nachher nicht als richtig erweisen.
So ist es. Das ist und von der, aber weißt du, das kann ich heute sagen. Mhm. Anfang 2012 wusste ich das alles nicht. Da war Schuld für mich ein ganz normales Konstrukt, wie ich halt irgendwo, ich sag mal, unsere Generation, wir sind halt auch damit irgendwo aufgewachsen, ist uns ja auch regelmäßig indoktriniert worden. Ich habe das nie in Frage gestellt. Bin selber ja Diplomkaufmann, also ich habe Wirtschaft studiert und jetzt nicht Theologie oder Ähnliches, wo ich mich damit hätte mal beschäftigen können. Insofern war das halt 2012 erstmal da.
Für das, was du heute machst, hast du da nochmal besondere Ausbildungen zusätzlich zu deiner eigenen Lebenserfahrung dazu gemacht?
Ja, definitiv. Also es hat eigentlich relativ schnell begonnen. Ich habe im Dezember 2011 noch, da war ich noch in Oxford auf einem Seminar, was ich schon viel, viel früher gebucht hatte. Das war noch aus den quasi Vorinsolvenzzeiten. Und da gab es einen Menschen aus Südafrika, einen Teilnehmer, der hatte auf seiner Visitenkarte Neuroleadership draufstehen. Und hatte keine Ahnung, was das sein soll. Und hatte mir das erklärt und dann fand ich cool, also Gehirn, Neurowissenschaften und Führung zu kombinieren. Und habe dann ein Fernstudium in Australien entdeckt. Und da ich ja Zeit hatte und sagen wir, das Thema Lernen, Studieren, Wissen wollen in den Jahren zuvor sicherlich etwas zu kurz kam, aber das ist ein wichtiger Antreiber von mir, habe ich mich da eben mal ziemlich spontan eingeschrieben und mich über zweieinhalb Jahre dann dem Thema, sagen wir mal, Neurowissenschaften beziehungsweise Psychologie genähert. Und das hat mir dann auch den Zugang zur Psychologie und später den ganzen Themen, Emotionen und so weiter erleichtert. Ich habe diverse Coaching-Ausbildungen gemacht, Trainerausbildungen, nochmal hier ein neurowissenschaftliches Studium in Deutschland und ich promoviere auch im Moment im Bereich Führung, also Wirtschaftspsychologie und Führung, weil das einfach für mich jetzt ein Teil der Möglichkeit ist, die ich machen kann. Lernen und Wissen wollen eben für mich ein wichtiger Antreiber ist.
Ich habe in meinen Gesprächsrunden immer eine Fee.
Ja.
Und diese Fee kommt zu dir und sagt, Bert, wenn du jetzt Ja sagst, kannst du morgen an deinem letzten guten Punkt, Klammer auf, den kannst du dir aussuchen, deines alten Lebens aufwachen. Oder wenn du Nein sagst, bleibt alles wie bisher. Morgen Abend komme ich und dann erwarte ich, Bert, von dir eine Antwort. Was würdest du der Fee sagen?
Der letzte gute Punkt, habe ich das richtig verstanden?
Ja, das heißt also, dann, als es mit dem Holz noch alles in Ordnung war,
ja.
Würdest du gerne in dieses alte Leben zurückgehen? Oder in dieses jetzige Leben? Wie gesagt, wenn du in das alte Leben zurückgehst, hast du aber nicht das Know-how von heute.
Ja. Also, das ist eine sehr spannende Frage. Und ich würde nicht zurückgehen wollen. Aber ich möchte es auch, das möchte ich nicht ganz so stehen lassen. Für mich, ich mag diesen Vergleich nicht. Ich war sehr gerne Unternehmer. Wir hatten ein tolles Team, wir hatten eine tolle Mannschaft, wir hatten tolle Kunden. Und das war eine sehr schöne Zeit, die mir sehr viel ermöglicht hat. Und die in dieser Zeit auch gut war. Und jetzt ist eine andere Zeit.
Ja.
Zeit jetzt ist aber nicht besser oder schlechter. Sie ist anders. Ich habe andere Möglichkeiten. Klar, ich kann andere Dinge machen. Ich habe aber auch andere Grenzen. Mhm. Und ich bin froh mit dem, was ich heute tue, auch in der Art und Weise, wie ich es tun kann. Es macht mir auch viel Freude. Ich finde es faszinierend und schön und sehr befriedigend, was ich für meine Kunden, mit meinen Kunden erreichen kann. Und ich möchte nicht zurückschrauben. Mhm. Nee. Also der Weg, auf dem ich jetzt bin, ist gut.
Coaches gibt es ja in Deutschland viele.
Ja.
Und da ist für mich so die Frage, wenn du auf deine Mitbewerber schaust, was unterscheidet dich von deinen Mitbewerbern, wenn du jetzt gerade an das denkst, was du einfach auch so die Jahre hinweg nach hinten geguckt mitbringst?
Ja, also du hast recht, es gibt viele Coaches. Da muss man schauen, es gibt natürlich auch viele Coaching oder Bereiche, in denen Coaches sich tummeln oder zum Beispiel Themen, Aufgabenstellungen, Probleme, Herausforderungen. Die, wenn ich mir meine Kunden anschaue und auch meine Zielkunden, dann ist, sag mal, das sind zwei, vielleicht drei wesentliche Faktoren. Der eine Faktor ist, dass ich, sagen wir, die Bandbreite des Lebens schon ziemlich breit ausgekostet habe, was ich vorhin schon sagte. Also ich kann, wir können morgen zusammen ein zweistelliges Umsatz- und Ergebniswachstum zusammen feiern und ich feiere dieses rauschende Fest mit, in voller Begeisterung. Ich lege mich aber übermorgen auch mit dir auf den Beton. Mhm. Kann dir immer noch authentisch in die Augen schauen und sagen, ja, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich war da. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, besonders als auch als Coach, diese authentische Erfahrung zu haben, um damit eben dann auch die entsprechende Empathie mitentwickeln zu können. Mhm. Nicht, dass es für jedermann zwingend ist, aber ich glaube, dass es ein Vorteil sein kann. Und der zweite Punkt ist, dass ich für mich diese weichen Faktoren, ich habe die immer schon praktiziert. Also was jetzt so kommt als Supportive Leadership oder coachende Führungsstile, das habe ich mein Leben lang gemacht. Ich wusste halt nur nicht. Ich habe dem keinen Namen geben können, weil es für mich auch irgendwo normal war. Mhm. Das heißt, ich kann mich sowohl auf der Sach- wie auch auf der emotionalen oder persönlichen Ebene sehr gut bewegen. Und es braucht halt immer beides, gerade bei inhabergeführten Unternehmen. Wenn der Inhaber, die Inhaberin nicht mehr in ihrer Mitte ist, nicht mehr in ihrem eigenen Energiezentrum, dann ist auch das Energiezentrum des Unternehmens gestört.
Klar.
Und es wird sich über kurz oder lang auswirken. Ja. Und der dritte Punkt, ich würde es einfach mal, ja, auch Lebenserfahrung, Vielschichtigkeit, einfach Breite, auch aus ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen, nennen, die da einfach mit reinfließt. Die sicherlich, es gibt Coaches, Berater, die haben natürlich noch mehr Lebenserfahrung und die machen einen super Job und ich glaube auch, dass junge Coaches in ihren Aufgabenbereichen einen super Job machen und für das, was ich mache und so, wie ich es mache, glaube ich, dass das Maß, so wie ich es jetzt auch habe, einfach gut ist. Mhm. Aber auch wichtig, weil es mir hilft, eben angepasst, flexibel reagieren zu können und vor allem halt auch ein bisschen aus der Intuition heraus und nicht irgendwo nach einem festgegebenen Schema, sondern gegebenenfalls auch mal improvisierend, wenn es die Situation erfordert.
Ich habe in den verschiedenen Interviews die Erfahrung gemacht, dass viele, die heute den Beruf oder die Sachen ausüben, an die sie schon als Kind oder als Jugendlicher gedacht haben. Aber dann kam erstmal was anderes. Kommt dir sowas bekannt vor?
Also ich habe ehrlich gesagt keine richtige Erinnerung, was ich als Kind oder als Jugendlicher habe machen wollen. Aha. Ich glaube, diesen Wunsch, also es war, da, vielleicht war dieses Unternehmen einfach als Familienmitglied zu dominant. Mhm. Also meine Eltern haben sich selbstständig gemacht, als ich 2 Jahre alt war. Also das war immer mit da und hat auch ganz klar meine Kindheit, meine Jugend mit geprägt. Ich bin jetzt auch nicht ich meine, ich habe Sport getrieben, solange ich das konnte, bis ich 16 war. Was so kam, das ist aber dann eher in die 20er Jahre rein, war wirklich die Freude an der Welt. Also so dieses Raus, diese klassischen Rucksackreisen und so weiter. Und das ist der Punkt, der mir heute fehlt. Also ich war früher als Geschäftsführer weltweit unterwegs. Und wenn es einen Teil gibt, den ich heute vermisse, dann ist es die internationale Komponente, internationaler exponiert zu sein, auch mal wieder einfach von anderen Orten der Welt auf Europa oder Deutschland schauen zu können, aber auch von dort einfach die Welt und wahrnehmen zu können, beziehungsweise wie dort gelebt wird und das Internationale und die Unterschiede und die Vielschichtigkeit einfach erleben und genießen zu können. Aber in meiner Kindheit wüsste ich nicht, habe ich keinen Bezug mehr.
Mir war es halt nur aufgefallen, dass eine Reihe von Interviewpartnern gesagt haben, in der Kindheit oder in der Jugend, da wollte ich das schon mal machen, aber dann hat es mich in einen ganz anderen Bereich hingebracht.
Was bei mir war, ich meine, ich war mehrere Jahre Schulsprecher, also ich bin schon in Führungs- und Verantwortungsfunktionen gegangen. Und das ist sicherlich auch, jetzt bin ich halt keine direkte Führungskraft, aber ich begleite, so wie ich Führung ja sowieso verstehe. Aber das wäre der einzige Punkt, der mir im Moment ins Bewusstsein kommt. Aber vielleicht muss ich da mal gut drüber schlafen.
Ja, du, manchmal liefert auch das Unterbewusste nach.
Ja.
Wenn ich mal so in die Zukunft schaue, vielleicht 2024, wo steht Bad Overlack da?
2024, das ist 5 Jahre von heute. Ja, also in 5 Jahren. In 5 Jahren habe ich eine solide Kundenbasis langjähriger Kundenklienten, die ich einfach begleite auf einer langjährigen Basis als Sparringspartner. Ich habe bis dahin meinen Doktor, bin einen Teil meiner Zeit auch wissenschaftlich tätig, im Sinne von Forschung, aber möglicherweise auch Lehre. Und ich habe viel Zeit darüber hinaus für einerseits international zu reisen, aber auch für soziale Herzensangelegenheiten, die auch wichtig sind.
Absolut. Wenn Menschen in einer Veränderungssituation sind, gibt es ein Buch, Klammer aus, außer deinem, wo ich gerne in den Shownotes darauf hinweisen würde, ein Buch oder ein Film oder Ähnliches, wo du sagst, das könnte helfen, da die Gedanken mal anzustupsen.
In der Veränderungssituation. Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Ein Buch, aber das war deutlich später, das mir sehr gut gefallen hat, ist die Schönheit des Scheiterns. Jetzt fällt mir gerade der Name des Autors nicht ein. Das ist ein französischer Philosoph, der das Scheitern mal so wirklich aus philosophischer Sicht betrachtet hat, was ich sehr gut fand. Mhm. Einfach auch von der Einordnung, aber auch den unterschiedlichen, auch wiederum psychologischen, philosophischen Perspektiven. Und ansonsten müsste ich jetzt echt mal nachdenken. Vielleicht hast du 2, 3 andere Fragen und dann kommt mir noch irgendwas in den Kopf.
Ich würde dich auf jeden Fall noch nach einer Lebensweisheit fragen.
Nach einer Lebensweisheit? Ja. Auch wenn ich, ja, die gebe ich dir gerne, weil die war früher unser Leitspruch. Der stand auch ganz in großen Buchstaben bei uns im Unternehmen. Ein Zitat von Henry Ford. Wenn du heute noch das tust, was du gestern schon getan hast, wirst du morgen auch bleiben, was du heute schon bist.
Ja.
Auch wenn ich ein paar Jahre wirklich massiv dagegen verstoßen habe, weil meine Emotionen etwas im Weg standen, mhm, halte ich dieses Zitat, diesen Spruch doch für sehr weise. Und für extrem wichtig, gerade in Zeiten, wo sich große Veränderungen abzeichnen. Und ich meine das jetzt nicht nur durch irgendwelche weltpolitischen Gefahren, sondern einfach auch auf einer politischen, auf einer technologischen Ebene, was hier auf uns zukommt. Auch nicht nur in Gefahren, sondern einfach auch in Möglichkeiten. Und es ist einerseits die Offenheit, sich auf diese Veränderungen einzulassen, was auch wiederum bedingt eigene Gewohnheiten und Rituale und liebgewonnene Themen vielleicht auch mal fallen lassen zu müssen und sich in dem Sinne einfach immer wieder anzupassen. Aber das, auch das ist ja Leben, Wendepunkte mitzugehen, mal eine neue Richtung einzugehen, neue Dinge ausprobieren, zu experimentieren, zu lernen und nicht immer nur auf dem gleichen Gleis zu fahren.
Ich stelle mir gerade vor, du schlenderst mit deiner Frau durch Baden-Baden und ihr kommt dort an einem Kino vorbei.
Ja.
Und dann stelle ich mir vor, dein Leben würde verfilmt.
Ja.
Was wäre auf dem Filmplakat und wie hieß der Film?
Auch das ist eine sehr gute und sehr interessante Frage. Und der Titel, der mir gleich spontan in den Kopf kommt, ist I Did It My Way. Mhm. Das war der Titel. Und dann, was war die zweite Frage nochmal?
Was wäre auf dem Bild drauf?
Was wäre auf dem Bild drauf? Ein Weg, mit Verzweigungen durch den Wald, also sagen wir mal, ein Naturbild hatte etwas mit Wegen zu tun, also Wege gehen. Aber das ist jetzt nicht irgendwie so eine geteerte Straße, sondern eher so ein Feld und Wald- und Wiesenweg irgendwo. Mhm. Mit Stolpersteinen und allem. Das wäre so das. Ja, das, also das wird es wahrscheinlich so spontan jetzt mal gewesen sein. Ja.
Mhm. Manch einer hat ein Goodie. Etwas schon, was er vielleicht schon auf der Homepage hat. Für diejenigen, die sagen, Mensch, den oder diejenige, in dem Fall jetzt den Bert Overlack, möchte ich näher kennenlernen. Vielleicht sogar, bevor ich mir das Buch nachher kaufe. Gibt es da bei dir etwas?
Also bei mir gibt es in dem Sinne kein Goodie. Es gibt auch es gibt kein freies PDF oder sonst was man sich runterladen kann. Auf meiner Homepage gibt es eine Reihe von Blogs, mhm, zum Thema Scheitern, die wird auch weiter fortgesetzt. Also da hat es das ein oder andere vielleicht Lesenswertes dabei. Und ein Goodie ist natürlich auch meine E-Mail-Adresse oder meine Telefonnummer. Weil ich halte es damit, es gab mal irgendwann eine Werbung, weiß gar nicht mehr von wem, wo zwei Leute auf dem Stuhl saßen, also nach dem Motto, das Beste ist immer noch ein persönliches Gespräch. Das ist im Zweifelsfalle mehr wert als ein Platz auf einer E-Mail, auf einem E-Mail-Verteiler. Ich klinke mich da ein bisschen aus. Viele meinen, dass wir das brauchen, und ich sage halt für mich, ich brauche das nicht. Ist mein Weg.
Finde ich ganz klasse. Also ich bin mittlerweile wirklich auch dazu übergegangen, wenn ich am Ende eines Gesprächs auch nach einem Goodie gefragt werde. Ich sage auch immer, es gibt eine gewisse Anzahl von ersten Kontakten, und das biete ich in dem Moment an. Also das muss einfach zu einem passen.
Ja, und dann es ist so die eigene authentische Sache, und wie gesagt, vielleicht ist unter den Blogs ein gutes Goodie dabei.
Das wäre toll. Ganz, ganz herzlichen Dank. Schön war's.
Sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch, für das Interview, die tollen Fragen und die Zeit, die du mir geschenkt hast.